Liebe Hörerinnen und Hörer des Behördenspiegel-Podcast, ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Mein Name ist Thomas Petersdorf und ich begleite Sie heute durch die folgenden Themen. Den Neuerungen hinterher. Im Interview befragen wir Karin Spelge, Vorsitzende Richterin am Bundesarbeitsgericht, über aktuelle Trends und Entwicklungen im deutschen Arbeitstarif und Beamtenrecht. Emotet und kein Ende, wie der Trojaner die deutsche Verwaltung lahmlegt. Und tragfähige Alternative oder bloßer Notnagel? Das Modell Quereinstieg an deutschen Grundschulen. Ein völliges Versagen der Politik und ein Verbrechen an den Kindern. Mit diesen Worten bewertet der Präsident des Deutschen Lehrerverbands den Einsatz von Quereinsteigern an Schulen. Heinz-Peter Meidinger hält es für absurd, dass bundesweit pädagogische Laien ohne ausreichende Vorbereitung und Qualitätssicherung tätig sind. Man könnte seiner Meinung nach nicht innerhalb von 2 Wochen Uni-Absolventen per Crashkurs zur Grundschullehrkraft ausbilden. Dazu komme, dass es für die Quereinsteiger nicht genügend Ausbildungslehrer gäbe. Den Bundesländern wirft er vor, die Seiteneinsteiger nur unzureichend für ihre neue Aufgabe zu qualifizieren. Diese reagieren teilweise mit Unverständnis auf die harsche Kritik. Hessens Kultusminister und Präsident der Kultusministerkonferenz, Alexander Lorz, betont, dass mittelfristig einige Länder nicht ohne Quereinsteiger auskommen würden. Man sei sich aber im Klaren, dass auch diese entsprechend qualifiziert werden müssten. In Hessen hatten im letzten Oktober insgesamt 6.300 Lehrkräfte keine abgeschlossene Lehrerausbildung. An Grundschulen unterrichten 1.500 ohne pädagogische Fachkenntnisse. Das sind rund 10% aller Grundschullehrer. Gerade dort fehlen auch die meisten ausgebildeten Lehrer. Aufgrund veralteter Bevölkerungshochrechnungen hatte sich die Kultusministerkonferenz in ihren Bedarfsprognosen verrechnet. Seit Ende letzten Jahres steht fest, bis 2025 sollen nicht nur knapp 15.000 Grundschullehrer deutschlandweit fehlen, sondern insgesamt rund 26.000. Nach diesen Zahlen kann der Bedarf bis 2025 nicht mit voll ausgebildeten Grundschullehrern gedeckt werden. Lorz ist sich sicher, dass jede gegebene Unterrichtsstunde besser ist als eine ausgefallene. In ganz Deutschland ist in den vergangenen Jahren der Anteil von neu eingestellten Quereinsteigern an öffentlichen Schulen von unter 3 auf 13% gestiegen. Allerdings mit großen regionalen Unterschieden. Lorz wehrt sich deshalb auch gegen den pauschalen Begriff Lehrermangel. Der Bedarf sei von Region zu Region, von Schulform zu Schulform und letzten Endes auch von Unterrichtsfach zu Unterrichtsfach verschieden. Er gesteht aber ein, dass es Regionen gäbe, wo die Kultusministerien einfach nicht mehr genug Bewerber für die Plätze finden. Die erforderlichen Qualifizierungen der angehenden Lehrer bei Unterrichtsbeginn sind in den Ländern indes völlig verschieden. Und auch das Ausmaß an Einsätzen von Quereinsteigern fällt bundesweit nicht einheitlich aus. Während in Bayern und im Saarland nach Angaben im Jahr 2018 kein einziger Seiteneinsteiger eingestellt wurde, war in Mecklenburg-Vorpommern mehr als jede 5. Stelle mit ihnen besetzt. In Bremen rund jede 4. und in Brandenburg mehr als jede 3. Berlin mit 40 und Sachsen mit 50% verzeichneten den größten Bedarf. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Hessen schließt sich Meidingers Kritik an. Sie bemängelt zudem, dass Quereinsteiger verstärkt an Schulen in schwierigen sozialen Lagen eingesetzt werden, was die Chancenungleichheiten der Kinder erhöhe. Nötig seien eine verbesserte Qualifikation und vor allem den Lehrerberuf attraktiver zu gestalten. Digitalisierung, der Einsatz von KI, die ökologische Wende. Dass wir derzeit einen fundamentalen Wandel durchleben, macht sich allerorten bemerkbar. Auch bei der Auslegung von Tarif- und Dienstverträgen. Im Kosmos der deutschen Rechtsauslegung ist das Arbeitsrecht dasjenige Gebiet, in dem am schnellsten auf aktuelle Entwicklungen reagiert wird, meint Karin Spelge. Sie muss es wissen. Seit 2008 ist Spelge Richterin am zuständigen Bundesgericht in Berlin. Im Jahr 2018 wurde ihr der Vorsitz des 6. Senats verliehen. Dieser ist mit der Auslegung von Tarifverträgen, namentlich TVED und TVL, sowie Dienstordnung des öffentlichen Dienstes betraut. Für das Interview mit Karin Spelge noch in Bonn unterwegs und jetzt neben mir, ich begrüße Dr. Eva-Charlotte Preul. Hallo.
Hallo. Genau, ich habe mit Frau Spelge gesprochen über die aktuellen Probleme und Trends im Arbeits-, Tarif- und Beamtenrecht. Im Prinzip ist es ja so, dass jeder Verantwortliche, also Personalverantwortliche und Dienststellenleiter diese kennen muss. Aber die Vielzahl der Gerichtsurteile, insbesondere der obersten Bundes- und Landesgerichte, macht das fast unmöglich. Und ich wollte von ihr wissen, wie man eigentlich als Betroffener die wesentlichen aktuellen Neuerungen verfolgen kann. Aber hören wir einfach mal rein.
Ja, mit dieser Frage sprechen Sie ein Problem an, das immer mehr an Bedeutung gewinnt und leider auch immer größer wird. Ich kann aber auch nicht die perfekte und vor allem leichte Lösung bieten. Das Arbeitsrecht ist nämlich das Rechtsgebiet, in dem am schnellsten auf aktuelle Entwicklungen reagiert werden muss und auch reagiert wird. Jetzt ein Beispiel außerhalb meines Zuständigkeitsbereichs. Denken Sie einfach an die atemberaubende Geschwindigkeit, in der sich die Arbeitsabläufe, die Arbeitsanforderungen und der Personalbedarf durch die Digitalisierung, die künstliche Intelligenz und die Energiewende ändern. Ein ganz einfaches Beispiel: Wenn die Komplexität des Elektromotors um den Faktor 10 unter der eines Diesels liegt, wenn also nur noch 500 statt 5000 Teile zu konstruieren und einzubauen sind, dann muss das Folgen für den Personalbestand der Automobilindustrie haben, und zwar dramatische. Das Arbeitsrecht steht hier vor der Aufgabe, bei der Bewältigung dieser Herausforderung zu helfen, und hier sind vor allem innovative Ideen im Betriebsverfassungsrecht, also wirklich außerhalb der Zuständigkeit meines Senats, gefragt, und darauf zielte Ihre Frage ja auch nicht. Ihnen ging es darum, den Anwendern des Arbeits- und Tarifrechts ein Instrument an die Hand zu geben, um stets auf aktuellem Stand zu bleiben. Da hilft vielleicht in gar nicht so ferner Zukunft auch die künstliche Intelligenz. Aktuell bleibt dem Anwender meines Erachtens es nicht erspart, sich durch das Lesen von Fachzeitschriften ganz klassisch den nötigen Überblick zu verschaffen. Dabei können allerdings wir Richter ihm helfen, wenn wir unsere Urteile möglichst knapp und verständlich halten, wobei die Komplexität der Tarifverträge gerade des öffentlichen Dienstes uns diese Aufgabe allerdings nicht einfacher macht. Außerdem stellen wir unseren Entscheidungen sogenannte richterliche Orientierungssätze voran, die die wesentlichen Aussagen kurz und knapp zusammenfassen. Hilfreich sind selbstverständlich auch die Rundschreiben, mit denen für die Kommunen die VKA, für die Länder die TDL-Geschäftsstelle und für den Bund das BMI auf aktuelle Rechtsprechung und Tarifentwicklungen hinweisen. Ich erlaube mir aber die Anmerkung, dass es dabei weder für die Anwender hilfreich noch für den Rechtsstaat zuträglich ist, wenn in diesem Rundschreiben explizit dazu aufgefordert wird, die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts in Einzelfällen nicht anzuwenden. Wenn öffentliche Arbeitgeber mit einzelnen Judikaten des Bundesarbeitsgerichts nicht einverstanden sind, dann ist der richtige Umgang damit nicht, diese Judikate schlicht zu ignorieren. Der richtige Weg ist es, mit einem geeigneten Fall durch die Instanzen zu gehen und das Bundesarbeitsgericht mit Argumenten, die sich auch nicht in einem schlichten zu teuer erschöpfen können, zum Überdenken seiner Rechtsprechung zu bringen. Selbstverständlich können öffentliche Arbeitgeber, wenn es um die Auslegung von Tarifverträgen geht, auch an den Verhandlungstisch gehen und versuchen, dort eine Änderung tariflicher Regelungen in ihrem Sinne zu erreichen. Das wird allerdings nach der Logik, nach der Tarifverträge ausgehandelt werden, in aller Regel seinen Preis haben. Zurück zu den hilfreichen Instrumenten, die aktuelle Rechtslage im Blick zu behalten. Ohne eine Datenbank, die eine systematische Suche nach Lösungen für bestimmte, eng umschriebene Probleme ermöglicht, geht es heute meines Erachtens auch im öffentlichen Dienst nicht mehr. Der Dienstherr muss also Zugang zu einer solchen Datenbank eröffnen. Und wenn ein Anwender in eine bestimmte Thematik, wie zum Beispiel die Stufenzuordnung oder das Eingruppierungsrecht, eingearbeitet werden will oder muss, dann geht das auch heute noch nicht ohne die gründliche Lektüre der Kommentare zum TVÖD oder TVL, die es in großer Anzahl und guter Qualität gibt. Kommentare sind eine Erfindung des deutschen Rechts und nicht die schlechteste. Handbücher, die sich auch in der kläglichen Anzahl auf dem Markt befinden, sind je nach Materie noch besser geeignet, sich den nötigen Überblick zu verschaffen und ihn zu behalten. Das gilt insbesondere immer dann, wenn für die Einarbeitung nicht die Kenntnis nur einer einzigen Norm, sondern eines Gefüges nötig ist. Dieses Normgefüge ist dann oft einfacher über die Darstellung in einem Handbuch zu erschließen. Abschließend noch ein Gefahrenhinweis. Die rechtliche Ausgestaltung einzelner Materien in den Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes entwickelt sich immer mehr auseinander. So bestehen zum Beispiel mittlerweile erhebliche Unterschiede in den Regelungen zur Stufenzuordnung zwischen TVL und TVÖD und sogar die Regelungen, die innerhalb des TVÖD für den Tarifbereich des Bundes und den der VKA gelten, sind längst nicht mehr deckungsgleich. Der Anwender muss also sorgfältig prüfen, ob ein Urteil, ein Aufsatz, eine Kommentarstelle und so weiter für seinen Tarifbereich passt. Sonst wird er heftig Schiffbruch erleiden. Ohne lebenslange und berufsbegleitende Fortbildung geht es also auch und gerade im öffentlichen Dienst nicht. Und ohne einen Appell an die Tarifvertragsparteien, ihre Tarifverträge für die Anwender vielleicht doch etwas verständlicher zu gestalten, auch nicht.
Das Bundesarbeitsgericht ist ja das höchste Gericht in Deutschland, was den Bereich des TVÖD, TVL anbelangt. Der sechste Senat, dessen Vorsitzende Sie sind, ist zuständig für die Auslegung von Tarifverträgen und Dienstordnungen des öffentlichen Dienstes. Tarifverträge und Arbeitsrechtregelungen der Religionsgesellschaften, das Insolvenzrecht sowie bestimmte Kündigungsschutzverfahren. Was waren aus Ihrer Sicht die größten Veränderungen im vergangenen Jahr in diesen Bereichen?
Ja, also da muss ich die Frage ein bisschen variieren, weil Das Problem ist, dass Revisionsgerichte wie das Bundesarbeitsgericht immer einen erheblichen Vorlauf haben. Unsere Rechtsstreitigkeiten brauchen 2 bis 3 Jahre, ehe sie überhaupt bei uns sind. Und darum kann ich auf Auswirkungen von Änderungen des Tarifrechts oder von gesetzlichen Änderungen aktuell noch gar nichts sagen, weil alles das, was wir in 2019 verhandeln, betrifft Rechtslagen und Rechtsänderungen, die schon vor geraumer Zeit erfolgt sind. Was bei uns aktuell eine Rolle spielt, das sind die ersten Verfahren, die sich mit der Überleitung in die neuen Entgeltordnungen und mit der Wirksamkeit der Einführung der stufengleichen Höhergruppierung im Tarifbereich der VKA zum 1. März 2017 befassen. Das ist eben der von mir bereits angesprochene Vorlauf. Und Veränderungen sind jetzt auch in den anderen Bereichen, die Sie angesprochen haben, gar nicht durch den Gesetzgeber erfolgt. Die Insolvenzanfechtungsreform liegt ja nun auch schon einige Zeit zurück, sondern Veränderungen sind eigentlich durch die Rechtsprechung erfolgt. Und da will ich 2 Beispiele herausgreifen. Das eine ist eine Änderung in der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts. Die Frage, ob es rechtswirksam ist, dass der TVÖD und der TVL, aber auch ganz viele Tarifverträge in der Privatwirtschaft, Teilzeitbeschäftigten einen Überstundenzuschlag erst dann zubilligen, wenn sie mehr als ein Vollzeitbeschäftigter arbeiten. Ein Teilzeitbeschäftigter oder eine Teilzeitbeschäftigte, die zum Beispiel eine regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit von 20 Stunden haben, erhalten danach in einem Tarifbereich, in dem die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten 40 Stunden beträgt, einen Überstundenzuschlag erst dann, wenn sie mehr als 40 Stunden arbeiten. Die restlichen Stunden kriegen sie nur bezahlt, aber kriegen keinen Überstundenzuschlag. Diese Rechtslage hat das Bundesarbeitsgericht jahrzehntelang für wirksam gehalten. Und jetzt haben in den Jahren 2016 und jetzt Dezember 2018 der 6. und 10. Senat eine neue Diskussion angestoßen, ob diese Rechtsprechung im Hinblick auf die aktuelle Entwicklung des Unionsrechts und der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union überhaupt noch aufrechterhalten werden kann. Insoweit sind mehrere Revisionsverfahren zu diesen Fragen im 6. Senat anhängig und im Verlauf des nächsten Jahres ist mit einer Klärung zu rechnen. Und damit ist das Stichwort für den weiteren Motor von Veränderungen gerade im Tarifbereich des öffentlichen Dienstes gefallen. Der Gerichtshof der Europäischen Union, der EuGH, ist immer für eine Überraschung gut und nimmt enormen Einfluss auf die Rechtsprechung der deutschen Arbeitsgerichte. So ist zum Beispiel, das ist jetzt nicht mein Zuständigkeitsbereich, aber ja immerhin das BAG, für das Urlaubsrecht der zuständige 9. Senat gerade dabei, die Entscheidungen des EuGH zur Vererblichkeit des Urlaubs und zum Verfall des Urlaubs in das deutsche Recht zu übertragen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob und welche Mitwirkungsobliegenheiten den Arbeitgeber für das Nehmen des Urlaubs treffen. Konkret geht es dabei darum, in welchem Umfang und wann er den Arbeitnehmer darauf hinweisen muss, dass der Urlaub droht zu verfallen. Das hat auch für den öffentlichen Dienst enorme Auswirkungen. Die Tarifvertragsparteien sind nämlich nur frei bei der Gestaltung von den Urlaubs- und Urlaubsabgeltungsansprüchen, die den gesetzlichen Mindestjahresurlaub von 4 Wochen übersteigen. Im öffentlichen Dienst sind bekanntlich 6 Wochen Urlaub, also diese 2 Wochen, die Differenz zwischen 4 und 6 Wochen, die können sie frei ausgestalten und könnten für diesen sogenannten Mehrurlaub zum Beispiel ausdrücklich anordnen, dass er nicht vererblich ist, oder sie könnten regeln, dass dieser Mehrurlaub zu einem bestimmten Stichtag verfällt, auch wenn der Arbeitgeber keinen Hinweis auf den Verfall erteilt hat. Das Bundesarbeitsgericht hat aber im Februar diesen Jahres angenommen, dass die Tarifvertragsparteien, jedenfalls des öffentlichen Dienstes TVÖD, von dieser Gestaltungsmöglichkeit bisher keinen Gebrauch gemacht haben, und das gilt dann auch für den TVL.
Frau Spelge, ganz herzlichen Dank für das Interview.
Unter den Bedrohungen des Cyberraums ist er am perfidesten und wohl auch am hartnäckigsten. Der Trojaner Emotet. Seit über einer halben Dekade treibt er inzwischen schon sein Unwesen. In Links und E-Mail-Anhängen getarnt, infiltriert er ganze Netzwerke, nimmt Daten in Geiselhaft. Traf er zunächst vor allem Unternehmen, geraten nun auch Behörden zunehmend ins Visier des Trojaners. Kürzlich noch das Berliner Kammergericht. Wenn die jüngste Emotet-Welle eines klar macht, dann, dass in der digitalen Welt niemand vollends gefeit ist. Totale Sicherheit, daran sind sich die IT-Experten einig, bleibt eine Illusion. Und doch, Abschottung und Rückzug ins Analoge sind keine Alternative. Der Verzicht auf das gängigste aller Kommunikationsmittel, nämlich die E-Mail, ebenso. Für eine Verwaltung, die sich vorgenommen hat, digitaler zu werden, fangen hier aber erst die Probleme an. Mit der schwierigen Frage, wie sich digital verwirklichen lässt, ohne die Gefahr aus dem Cyberraum aus dem Blick zu verlieren, hat sich mein Kollege Benjamin Stiebel beschäftigt.
Lahmgelegte Stadtverwaltungen, Universitäten, Krankenhäuser, Gerichte. In den letzten Monaten haben sich die Meldungen über schwerwiegende IT-Sicherheitsvorfälle fast überschlagen. Auch den Bund hatte es vor Weihnachten erwischt. Der Übeltäter war zumeist Emotet. Der Trojaner gelangt meist über Anhänge oder Links in E-Mails auf den Rechner. Das Besondere, Emotet durchforstet selbstständig den E-Mail-Verkehr betroffener Nutzer und kann so besonders glaubwürdige, fingierte Nachrichten im Namen von Kollegen und Geschäftspartnern an die nächsten potenziellen Opfer schicken. Und die fallen auf Emotet verhältnismäßig häufig rein. Teile der öffentlichen Verwaltung haben deshalb mit strikten Abschottungsmaßnahmen reagiert. Teils werden Links oder Anhänge aus E-Mails restlos entfernt. In besonders drastischen Fällen werden die Mails sogar ganz abgewiesen, ohne Benachrichtigung des Absenders. Das erhöht die Sicherheit. Der falsche Weg ist es trotzdem. E-Mail ist der vorherrschende Kommunikationsweg über alle Sektoren hinweg. Behörden können ohne intensiven Kontakt mit Dritten nicht richtig arbeiten. Und ein Großteil der relevanten Inhalte findet sich in den Anhängen. Das Ziel kann nicht lauten, Risiken minimieren, indem ich mich größtmöglich einschränke. Schon gar nicht, wenn ich eine zeitgemäße digitale Verwaltung möchte. Statt die Schotten dicht zu machen, muss die Verwaltung Sicherheit und Anwendbarkeit ins richtige Verhältnis bekommen. Dabei helfen moderne IT-Sicherheitslösungen. Richtig in die IT-Infrastruktur und die Arbeitsprozesse eingebettet, können diese Risiken deutlich minimieren. Genannt seien Sandboxing-Lösungen. Diese öffnen Dokumente und die eventuell enthaltene Schadsoftware in einer isolierten Umgebung. Andere Ansätze basieren auf Whitelisting. Klickt der Nutzer einen Link, erfolgt zunächst im Hintergrund eine gesicherte Testanfrage. Wird kein verdächtiges Verhältnis festgestellt, wird die eigentliche Anfrage mit kleiner Verzögerung zugelassen. Erst wenn eine gewisse Anzahl an Verbindungen zu einer bestimmten Adresse erfolgt ist, landet diese Adresse auf der Whitelist und kann ohne Testanfrage besucht werden. Dass es geht, zeigen positive Beispiele. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik brauchte, anders als das Bundesinnenministerium, nach der letzten Emotet-Welle nichts ändern. Ein Durchdringen von Schadsoftware durch die Analysesysteme ist unwahrscheinlich. Auch im Geschäftsbereich des Bundesverteidigungsministeriums vertraut man dem eigenen Sicherheitskonzept. Voraussetzung für so ein Sicherheitsniveau und das entsprechende Selbstbewusstsein sind Zentralisierung und Standardisierung in der IT. Nur wer seine Strukturen kennt, kann Risiken gut einschätzen und einen dämmen. Nur mit standardisierten Strukturen können auch Standardmaßnahmen wie Update-Management und Backup-Pflege ordentlich funktionieren.
Haben Sie selbst noch Schulungsbedarf in Fragen Emotet und IT-Schutz? Dann schauen Sie doch online bei der Cyberakademie vorbei. Neben einem umfangreichen Seminarangebot zu Themen der Netzsicherheit finden Sie hier auch eine Sonderfortbildung mit dem Schwerpunkt Emotet. Datum ist der 26. März. Es erwarten Sie geballte Expertise und Erfahrung aus erster Hand. Unter anderem mit Markus Albert, dem IT-Sicherheitsbeauftragten der Stadt Frankfurt am Main. Weitere Informationen gibt es auf www.cyber-akademie.de. So viel für heute. Neues aus der Welt des öffentlichen Dienstes gibt es nächsten Dienstag wieder. Seien Sie wieder dabei, wenn wir uns mit Radikalisierungstendenzen und dem Verlust der sozialen Mitte beschäftigen. Dafür sprechen wir mit dem renommierten Konflikt- und Gewaltforscher Professor Dr. Andreas Zick. Haben Sie Anregungen oder Verbesserungsvorschläge? Dann schreiben Sie doch an unser Podcast-Team unter podcast@behördenspiegel.de. Wir freuen uns auf Sie. Schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Thank you.